Wir befinden uns im zweiten Teil unserer Predigtreihe anhand dieses Slogans Nah bei Gott, nah bei mir. Die geht noch nächste Woche und dann in der Gemeindefreizeit findet sie ihren Höhepunkt. Und in der Gemeindefreizeit, das wäre dann Sonntag der 29., wo wir das in Schwäbisch Gmünd zum Abschluss bringen, wird dann hier vor Ort kein Gottesdienst sein. Der Gottesdienst am 29. fällt aus, weil er ja in Schwäbisch Gmünd stattfindet. Nah bei Gott, nah bei Menschen. Das ist die Identität und die Bestimmung der Kirche von Jesus Christus, die Bestimmung der Gemeinde, wie es unten links steht, aber es ist auch die Bestimmung unseres Lebens. Wenn man rausfinden will, was wird meinem Leben tiefste Erfüllung, Zufriedenheit, Freude, Glück geben, da finden Menschen ja viele unterschiedliche Antworten auf die Frage. Einige denken, wenn sie beruflich so richtig punkten und bestimmte Positionen erklimmen, dass es ihnen dann gut geht, sie dann glücklich und dann zufrieden sind. Andere meinen, dass Geld ihnen dieses Gefühl vermitteln wird. Wenn eine bestimmte Summe Geld auf dem Bankkonto oder in den Fonds ruht, dann wird Glück und Zufriedenheit da sein. Wieder andere, die meinen, wenn sie eine Familie haben werden, kleine Kinder, dann wird Glück und Zufriedenheit ihr Leben erfüllen. Das ist, worum es geht in diesem Leben. Und alle diese Dinge sind für sich genommen nicht schlecht und nicht verkehrt. Aber wenn man es auf den Kernnenner zurückführen will, wenn man fragt, was ist die eigentliche tiefste Bestimmung des Menschen? Was wird dem Menschen Frieden geben, dass ihm das Hirn auseinanderfliegt im Positiven, dass seine Gefühle explodieren, dass er spürt, jawohl, dafür bin ich geschaffen. Das ist meine Bestimmung. Dann wird er diese Identität nur in Jesus Christus, in dieser Nähe zu Gott und in dieser Nähe zu anderen Menschen erleben können. Wir haben letzte Woche in der Predigt das ausführlich aufgezeigt und gesagt, dass der Mensch diese Beziehung zu Gott, diese Nähe zu Gott verlassen hat. Ursprünglich lebte er, wenn wir so in die Wiege unserer Menschheit zurückschauen, in die Heimat unserer Herkunft, dann entdecken wir, dass es früher normal war, dass für den Menschen es normal war, einen nahen Umgang mit Gott zu erleben. Und es hat seinem Herzen Frieden und Sicherheit gegeben. Aber diese Beziehung ist zerbrochen und seither ist er auf der Suche. Der Soziologe Luhmann sagt, der Mensch ist unheilbar religiös. In ihm ist irgendwie so ein GPS eingebaut, was ständig versucht, den Kontakt zu Gott wiederherzustellen. Versuchen, da steckt das Wort Suchen drin. Der Mensch ist beständig auf der Suche. In ihm funkt es ständig und er will den Draht zurückfinden, aber die Verbindung zum Satelliten scheint nicht entstehen zu können. Aber die zweite These, die wir aufgestellt haben, heißt, dass der Mensch auch eine tiefe Sehnsucht hat nach echter Gemeinschaft. Nah bei Menschen, nah bei Gott, nah bei Menschen, die Bestimmung. Man erlebt es in diesen Tagen bei der EM, Public Viewing. Wer am Donnerstag so kurz vor 18 Uhr durch die Straßen der Ortschaften und Städte gefahren ist, der hat mal freie Straßen gehabt und in den Cafés saß alles voll. Und um 18 Uhr war noch so eine positive gemeinsame Stimmung. Könnt ihr euch noch erinnern, so 5 vor 6, Nationalhymnen. Ich habe es nicht gesehen, ich war unterwegs gewesen. Aber als ich die Städte fuhr und durch die Dörfer, sah ich, wie die Leute angespannt, fröhlich. Das erste Bier war noch gut gefüllt und die saßen da voller Hoffnung und Erwartung. Später, so 20 vor 8, war diese Hoffnung verflogen. Und aus der gemeinsamen Freude war eine gemeinsame Trauer geworden. Also für die einen. Gibt ja auch viele Kroaten in Deutschland, die haben irgendwie einen anderen Vollzug gehabt in diesen anderthalb, ein, dreiviertel Stunden. Denen ging es richtig gut danach. Warum nur? Nun denn, aber da spürt man gemeinsame Freude, gemeinsame Trauer, gemeinsame Stimmung, die Fanmeile zu erleben. Irgendwie sind wir dafür geschaffen, mit anderen gemeinsam Dinge zu erleben. Und das tut richtig gut und das macht Freude. Auch in so einem Gottesdienst gemeinsam zu singen, zu hören, wie die anderen einstimmen und wir angeleitet werden und Gott feiern, das tut uns gut. Sowohl in den alltäglichen, sportlichen, kulturellen, aber auch christlichen, religiösen Themen ist Gemeinschaft etwas, was uns wichtig ist. Und so hat Gott den Menschen ja gemacht, haben wir letzte Woche gesagt. Er hat ein Gemeinschaftsgen bekommen. Er hat ja so die Gene alle entschlüsselt und ein Gen, da bin ich ganz sicher, obwohl es die Biologen noch nicht rausgefunden haben, die Mediziner, da gibt es ein Gemeinschaftsgen. Der Mensch hat ein Gemeinschaftsgen eingebaut und hat eine Sehnsucht nach Gemeinschaft. Warum? Weil sein Schöpfer ein Gemeinschaftstyp ist. Gott ist total ein Gemeinschaftstyp. Das ist ja das Verrückte, was man im christlichen Glauben auf Anhieb gar nicht so einfach versteht. Gott ist drei. Der eine ist drei. Der will gar nicht alleine sein. Und die drei im Miteinander in der Gemeinschaft, das ist das Normale für Gott. Und so hat er den Menschen geschaffen und hat ihm dieses Gemeinschaftsgen eingebaut. Und dann gab Gott dem Menschen eine Aufgabe, haben wir gezeigt, letzte Woche. Und Adam, der Mann, der war überfordert mit der Aufgabe. Und eigentlich habe ich gedacht, warum hat Gott dem Adam nicht geholfen? Ich meine, ein Gott, der allmächtig ist, der kann doch einem Adam, der mit der Aufgabe überfordert ist, doch ganz einfach helfen. Es wäre doch für einen allmächtigen Gott überhaupt kein Problem. Und was macht er, ihr Männer? Er schafft die Frau. Ob er gewusst hat, was er da macht? Jedenfalls hat er uns die Frau an die Seite gestellt, für die einen eine wunderschöne Ergänzung, für andere manchmal auch eine Zumutung. Und umgekehrt, so manche Frau hat vielleicht schon gedacht, lieber Gott, oder wie sagt meine Tochter manchmal bei uns am Mittagstisch so einen völlig unpopulären Witz, und ich bin so schlecht im Zitieren, sie sagt dann irgendwas sinngemäß immer, bei Adam hat Gott noch geübt. Bei der Eva hat das dann gekonnt. Aber er stellt dem Adam die Eva an die Seite und das Urbild menschlichen Lebens besteht darin, dass nun Adam und Eva in einer bedeutungsvollen Aufgabe, den Garten zu bebauen und zu bewahren, mit den Tieren vernünftig umzugehen, mit der Umwelt vernünftig umzugehen, dass Gott Adam und Eva diese gemeinsame Aufgabe gibt. Sie sind nicht, wie manche so denken, wenn man Christ wird, dann hängt man den ganzen Tag nur noch im Gottesdienst ab und ist nur noch fromm abgehoben. Das ist Quatsch. Als Gott unmittelbar diese Nähe zum Menschen lebt, lebt er sie mitten im Leben. Und Adam und Eva bekommen nicht die Aufgabe, jetzt den ganzen Tag Halleluja singen, sondern bebaut und bewahrt diesen Garten. Gestaltet Leben, nehmt Verantwortung für die Schöpfung, gestaltet mit mir gemeinsam das Leben. Und in 1. Mose 3 heißt dann, dass in der Kühle des Abends Gott dann in den Garten kam und mit Adam und Eva eine kleine Lagebesprechung abgehalten hat, ein Meeting gemacht hat und in der Kühle des Abends Gott irgendwie der Genießer, merkt ihr das? Der ist ja nicht so ein deutscher Tourist im Süden, der meint, mittags um 12 am Strand liegen zu müssen. Gott weiß ja in der Kühle des Abends, wenn der laue Wind bläst, der hat ja Stil. Und er prägt den Menschen und der Mensch lernt Leben von Gott und im Miteinander. Fantastisch, was da passiert zwischen ihnen. Und das war Paradies. Paradies war nicht die gebratenen Hähnchen, die kamen irgendwie von oben, wie es im Schlaraffenland so manchmal gedacht wird oder in diesem Bild gedacht wird, sondern Paradies war, der Mensch hat Wert und Würde, weil er von Gott geschaffen ist. Er ist befähigt mit wunderbaren Begabungen, die er nun nicht in Trägheit verkümmern lassen soll, sondern in Fleiß und in Exzellenz zum Einsatz bringt und entwickelt und das Ganze in Kooperation mit Gott und in Kooperation mit anderen Menschen. Und es war Paradies. Und dieses Paradies ging dem Menschen verloren, weil er nicht mehr nah bei Gott sein wollte. Nee, das war nicht sein Problem. Der Mensch wollte sein wie Gott. Der Mensch ist überheblich geworden, begreift nicht, dass er beschenkter ist und denkt, er wäre es. Und sagt, Gott, den brauche ich nicht, den will ich nicht. Was ist die Worte, die die Schlange dem Adam und der Eva sagen, Adam stand ja dabei, man geht ja immer so gerne, die Eva hört diese Worte, was hat die Eva da gemacht? Der Adam stand ja nebendran, warum hat er seine Klappe mal wieder nicht aufgekriegt? Männer. Und dann heißt ihr werdet nicht des Todes sterben, wenn ihr von der Frucht des Baumes esst, sondern ihr werdet wissen, Gutes und Böses, werdet sein wie Gott. Und es war die Faszination, die den Menschen den Kopf verdreht hat. Er dachte, er könnte sein wie Gott und es würde ihm gut tun. Aber es war eine Lüge. Der Mensch ist belogen worden und über diese Lüge verlor er diese wunderbare Gemeinschaft der Nähe Gottes und er verlor die wunderbare Gemeinschaft mit seinem Partner. Wir kommen da später nochmal kurz drauf. Und so ist dieses Urbild, das tief noch in uns lebt, verloren gegangen. Und jeder hat in sich dieses verloren gegangene Paradies, diese Ahnung. Wir wissen alle irgendwie auf fast mystische Art darum, tief in unserem Innern. Unser Herz sagt es uns manchmal. Wir sind für etwas anderes erdacht. Unsere Bestimmung ist eine andere. Das ist eine Ahnung in unserem Leben drin. Im Buch des Predigers haben wir letztes Mal gesehen, heißt es, dass Gott Ewigkeit in unser Herz gelegt hat. Manche Menschen, die sind auf der Suche nach Gott. Religion ist der Ausdruck des Menschen, Gott zu suchen, das Verlorene zu suchen. Andere leugnen es, sagen, es gibt keinen Gott. Und ich wundere mich immer, wie heftig der Versuch unternommen wird, von atheistischer Seite die Existenz Gottes zu leugnen. Ich meine, wenn es ihn nicht gibt, warum muss man sich denn da so aufregen? Und manchmal denke ich, die Heftigkeit der Abwehr ist eigentlich ein Indiz für die Realität. Und er ist nicht auszumerzen. Er ist nicht auszumerzen, haben wir beim letzten Mal uns ausführlich angeschaut. Und dann dieses wunderschöne Zitat vom Stuttgarter Philosophen Robert Spielmann gehört. Er sagt, das Gerücht von Gott ist nicht auszumerzen. Da ist eine Ahnung, ein Gerücht unter der Menschheit, das nicht weggehen will. Es gibt einen Gott. Und dann haben wir uns diesen ganzen Weg angeschaut, wie dieser Gott nun auf der Suche nach dem Menschen ist. Und Jesus Christus schließlich schickt, um dieses verloren gegangene nahe bei Gott und nahe miteinander zu sein, wiederherstellen würde. Jesus Christus ist dazu in die Welt gekommen. Und die Gemeinde ist die Einrichtung von Jesus Christus. Vor Grundlegung der Welt ist der Beschluss schon gefallen, dass es eine Gemeinde geben soll. Und unsere Aufgabe und Funktion als Kirche Jesu Christi ist, diesen Weg zurück zu ebnen, dass man wieder nahe zu Gott kommen kann und nah Menschen begegnet. Wenn wir als Gemeinde leben, was unsere Bestimmung ist, dann, egal ob wir uns im großen oder im kleinen Rahmen treffen, dann sollte unter uns das erlebbar sein für uns selbst und für jeden, der dazukommt, dass in unserer Mitte die Nähe zu Gott erlebt wird und der ferne, fremde Gott der nahe, persönliche wird und die Nähe untereinander hergestellt wird. Das ist die Bestimmung und das ist auch letztlich das Endziel. In Offenbarung 21, Vers 3 steht dann ganz am Ende der Weltgeschichte, wenn alles gesagt und getan ist und wenn alles zu Ende gebracht ist, da lesen wir, und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Bei ihnen, ihnen, Plural, die Gemeinschaft miteinander. Gott selbst, nicht ein Engel, nicht die Ahnung über Gott, nicht die Unsichtbarkeit Gottes, Gott selbst wird bei uns sein. Das ist die Bestimmung des Menschen, in Gottes neuer Welt anzukommen, miteinander versöhnt zu leben und Gott selbst ist in unserer Mitte. Und ich sag uns, da wird uns der Atem stocken und alle frechen Zweifler und Spötter werden verstummen, wenn die Präsenz, die Gegenwart des lebendigen Gottes so deutlich wird, dass wir sagen werden, wahrhaftig, er ist unter uns. Die Hütte Gottes, so beschreibt es der Johannes fast verniedlichend, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird ihr Gott sein und sie werden sein Volk sein und er wird bei ihnen sein. Dafür ist der Mensch geschaffen. Und wenn ihr so in die Gemeinde, in die Kirche Jesu Christi kommt, dann könnte man einander fast begrüßen, willkommen in der Zukunft. Wir sind die Vorhut, die Vorboten der Zukunft. Halleluja. Ja, ich finde das fantastisch. Ich muss euch ehrlich sagen, das begeistert mich total. Nun, wie kommt man nun auf diesen Weg zurück? Der Mensch hat's verloren. Viele ahnen das, einige leugnen es heftig, wodurch sie zum Ausdruck bringen, dass sie es auch ahnen. Wie kommen wir zurück in diese Lebensbestimmung, nah mit Gott und nah mit Menschen leben zu können? Gemeinde ist so ein Stück ein Schlüssel da drin. Das ist Gottes Konstruktion, diese Brücke zurückzubauen zur eigentlichen Bestimmung. Und wie geht es nun konkret? Und ich dachte, wir schauen heute und das nächste Mal Jesus über die Schulter, wie er es genau gemacht hat. Denn Jesus Christus, von Gott gesandt, hat ja die Aufgabe, diese Brücke zurückzubilden. Wie geht es nun? Schauen wir uns ein einen Bibelvers an. Wir hätten uns auch andere raussuchen können. Er ist exemplarisch für viele Stellen. Hier Matthäus 9, Vers 9. Jesus kommt gerade von Kapernaum und wir steigen in die Szene ein und lesen. Und als Jesus von dort weiterging, sah er einen Menschen mit Namen Matthäus am Zollhaus sitzen. Und er spricht zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Das ist eine Szene, eine Situation, die gibt es x-mal im Neuen Testament. Ich habe einfach die mal rausgegriffen. Kurze Sacherklärung. Jesus kommt eben von Kapernaum, einen Ort am See Genezareth, wo er viel gewirkt hat. Und dann sieht er einen Menschen. Also das heißt doch, er hat die Augen auf. Er sieht einen Menschen. Er ist nicht so religiös abgedreht, dass er nur in seiner Bestimmung durch die Welt rennt und irgendwie nicht mehr wahrnimmt, was um ihn herum passiert. Bei manchen Christen könnte man ja den Eindruck gewinnen. Jetzt sind sie aber schon ganz im Himmel. Jesus hat so nicht gelebt. Er war mitten unterwegs und er nimmt wahr, was um ihn herum geschieht und er sieht Matthäus. Matthäus war kein sehr angenehmer Zeitgenosse im Judentum. Er war ja Zöllner gewesen. Das heißt, er hat zusammengearbeitet mit den römischen Besatzern, was den Juden, die ja da ziemlich Mühe hatten, auch aufgestoßen ist. Er war nicht sehr beliebt, sein Beruf war nicht sehr beliebt. Jesus setzt nicht auf die Leute, die fleißig in die Synagoge gehen. Finde ich interessant. Er setzt nicht auf die frommen Juden, die an öffentlichen Plätzen beten, und zwar so, dass jeder sieht, wie toll und heilig sie sind. Er sieht den Menschen, den andere verachten in seinem Volk. Den sieht er. Und dann spricht er ihn an. Jesus hat keine Kontaktprobleme. Er kann den Kontakt herstellen. Er spricht direkt den Matthäus an. Und ich finde, er macht eine sehr eigenartige Ansprache zu dem Matthäus. Er sagt, folge mir nach. Ist euch sowas schon mal passiert? Ihr seid in Stuttgart irgendwie beim Einkaufen oder ihr seid in eurem Beruf. Und dann kommt einer rein. Peter, stell dir vor, da klopft einer an die Tür. Dann Klassenzimmer kommt rein und sagt, Peter Eldemann, folge mir nach. Ich meine, hallo, wenn's der Direktor ist, ist dann sehr ungünstig, ne? Wenn irgendein anderer Schüler kommt, schon eigenartig, der muss man dann entsprechend parieren. Aber wenn so ein Fremder kommt, für Matthäus war Jesus ja ein Fremder und sagt, folge mir nach. Also ich weiß nicht, wie ihr es macht, aber man kriegt ja so ab und zu mal so Anrufe zu Hause, so, die wollen uns dann irgendwelche Abos verkaufen oder irgendwelche Umfragen machen. Ich muss euch sagen, da stellen sich mir immer die Nackenhaare. Also so Anrufe versuche ich immer ganz schnell zu Ende zu bringen. Unangenehm. Leute, die ich nicht kenne, zu denen ich keinen Bezug habe, von denen lasse ich mich nicht einfach anquatschen. Matthäus wird hier einfach angesprochen von diesem Jesus. Und also kurios, ne? Nicht leih mir mal einen Euro, folge mir nach. Moment, wir müssen ein paar Sachen klären. Wer bist du überhaupt? Wohin geht's? Warum sollte ich das machen? Aber wir lesen den Bericht nicht eine Nachfrage. Jetzt passiert das völlig Verwunderliche. Ich finde es total abgefahren. Der Matthäus steht auf, liest seine Zollstation, seine Einnahmequelle einfach mal alleine und geht Jesus hinterher. Was ist da los? Was ist da los? Also dieser Bericht, den man x-mal im Neuen Testament lesen kann, ist super ungewöhnlich. Warum? Was ist hier los? 264 Mal ist der Begriff des Nachfolgers im Neuen Testament erwähnt. Und 25 Mal ist im Neuen Testament die Rede davon, dass wir Leute auffordern sollen, Jesus nachzufolgen. Die Verbindung zurück unserem Thema, nahe bei Gott, nahe zu Menschen, beginnt damit, dass man dieses Folge mir nach offensichtlich hört und reagiert. Das scheint ein Schlüssel zu sein, das scheint ein Kern zu sein. Über diese Stelle schreibt der Papst Benedikt in seinem sehr lesenswerten Buch über Jesus von Nazareth, dass das der Kern der christlichen Botschaft ist. Das heißt, wenn wir verstehen wollen, worum es geht, wie man in diese Nähe zu Gott und zu Menschen zurückfinden kann, muss man mit dieser Aufforderung, folge mir nach, sich einen Augenblick auseinandersetzen. Jesus sagt ja nicht, glaub was oder bekenne was. Ich sage dir jetzt einen Satz, drei Bekenntnisschritte, lerne die auswendig, so wird man ja Moslem. Weiß nicht, ob ihr wisst, man muss ja das Bekenntnis ablegen, so wird man Moslem. Jesus fordert den Matthäus nicht auf, ein Bekenntnis abzulegen. Jesus ist Herr, die Kirche ist gut, Amen. Das wäre so ein Bekenntnis. Oder das apostolische Glaubensbekenntnis, das gab es ja damals noch nicht. Jesus fordert zu einer Tat auf, nicht zu Worten, sondern zu einer Tat. Woher nimmt ihr eigentlich die Berechtigung? Wieso kann Jesus Christus kommen und diese Aufforderung an uns richten? an Matthäus, aber er richtet diese Aufforderung an alle von uns. Woher nimmt Jesus Christus das Recht dazu? Da könnte doch jeder selbsternannte religiöse Führer kommen und sagen, Xanthopoulos, folge mir nach. Ehrlich, ich war mal 5 Wochen in Amsterdam gewesen, habe mit Jugend mit einer Mission unter Drogenabhängigen und Prostituierten missionarischen Einsatz gemacht. Und dann hast du echt, in Amsterdam gibt's ja alles so Typen gesehen, die standen auf einer Apfelsinenkiste, hatten das Schild, ich bin Gott. Am Anfang stand der da alleine, da hat er da den ganzen Tag gepredigt und auf seinem Schild, ich bin Gott, I am God. Und so nach einer Woche standen da schon 6, 7 Leute und haben dann da irgendwie gesungen und gemacht und es war ihr Gott geworden. Ich dachte, sowas gibt's nicht in der westlichen Welt, aber in Amsterdam habe ich es gesehen. Was gibt die Berechtigung, dass einer sich auf eine Apfelsinenkiste stellen kann und sagen kann, folge mir nach? Jesus Christus berechtigt dazu die Tatsache, wer er ist. Jesus Christus hat das Recht, diese Aufforderung an uns zu richten, aufgrund der Tatsache, wer er ist. Ich will das mal illustrieren. Habt ihr schon mal auf einem großen Parkplatz euer Auto geparkt? Parkhaus am Flughafen oder irgend so ein Ding. Es gibt ja so Parkhäuser. Meine angeheiratete Familie hat schon mal stundenlang ein Auto gesucht in solchen riesigen Parkhäusern. Und dann hast du deinen Schlüssel und steckst den in so Autos rein, die so aussehen wie deins. Und schließt aber nicht. Früher gab es noch nicht diese Fernbedienung. Heute kannst du ja auf den Knopf drücken und gucken, wo leuchtet's. Da könnte das Auto stehen, ne? Ja, stell dir vor, der Parkplatz richtig voll. Ganz tolle Autos, billige, aber auch ganz teure Autos. Und du gehst einfach zu einem Auto hin in Selbstverständlichkeit, steckst den Schlüssel rein und versuchst es aufzuschließen. Weiß nicht, wenn ihr gut erzogene Mitteleuropäer seid, werdet ihr das wahrscheinlich nur mit dem Auto machen, das euch gehört. Wenn ihr euren Schlüssel an verschiedensten Autos ausprobiert, dann macht ihr euch berechtigt verdächtig. Bist vielleicht dabei, ein Auto zu klauen. Aber ein gutes Gewissen zu haben und voller Selbstverständlichkeit auf so einen Parkplatz zu latschen und zu einem Auto zu gehen, das aufzuschließen, sich reinzusetzen, mit diesem Auto wegzufahren. Diese Selbstverständlichkeit, die ist nur mit dem Auto möglich, das dir gehört. Wir waren ja in diesem wunderschönen Urlaub, ich genieße es immer noch, denke oft noch zurück an unseren Mai-Urlaub. Und da haben wir uns einen ganz alten Wunsch erfüllt. Das erste Auto, was Heike und ich zusammen gefahren haben, war ein VW Käfer. Kennt ihr noch so VW Käfer? Die Älteren unter euch, ne? 1200er Sparkäfer haben wir gefahren. Waren ja damals wirtschaftlich sehr beengt. Billiger Sparkäfer hat nur 8 oder 9 Liter geschluckt. Und jetzt sind wir 23 Jahre verheiratet und Rhodos, eine wunderschöne Insel, es war warm. Irgendwann habe ich einen Knall gekriegt und gesagt, jetzt leihe ich mir ein Auto aus. Und zwar ein richtig schönes. Dann habe ich in Erinnerung an diesen ersten Käfer ein Beetle Cabrio ausgeliehen. Ein Tag. Teuer genug, aber das gönnen wir uns. Ein Tag mit Beetle Cabrio über Rhodos gedüst, dieser wunderschönen Umgebung. Und dann stand dieses Auto, sah super aus, stand da und auf Rhodos fahren viele Mietswagen rum. Das sind solche Pandas und so Fehler in allen Teilen Autos, ne, Fiat. Und dann stand da unser Beetle. Und es war so cool, mit dem Schlüssel, die ganzen so 0815 Autos mit dem Schlüssel da zu laufen. Und dann blinkte der Beetle mit seinen, ihr kennt ja diese Blinker, dann geht dann das Licht an. Und dann schließt ihn auf und setzt dich rein und fährst mit dem Ding weg. Ich hatte ihn gemietet gehabt. Ich hatte das Recht für einen Tag gehabt. Zurück in Deutschland gab es dann so einen roten Ford Fiesta. Da hat dann unser eigener Schlüssel auch gepasst. Kann man nichts klicken, muss man so immer versuchen, bis er aufgeht. Ohne Klimaanlage, naja. Aber ich habe die Berechtigung, dieses Fahrzeug zu fahren oder in dieses Auto einzusteigen oder in unsere Wohnung einzutreten, in alle Selbstverständlichkeit, die Haustüre aufzuschließen, reinzugehen, weil es entweder von mir gemietet ist oder weil es mir gehört. Jesus Christus tritt in aller Selbstverständlichkeit auf und fordert uns auf, ihm nachzufolgen, weil er der Besitzer des ganzen Universums ist. Er hat alles erdacht, er hat den Masterplan entwickelt. Durch ihn ist alles in Existenz gekommen. Alles besteht durch ihn. Wir können das wohl wissenschaftlich beschreiben. Ich habe beim letzten Mal ja gesagt, die systematischen Regelmäßigkeiten, die können in Naturgesetzen und anderen Möglichkeiten beschrieben werden. Aber warum es diese Gesetze gibt und warum alles so funktioniert, das wissen ja auch Wissenschaftler nicht. Und da geben wir von der Bibel her die Antwort und sagen, die Quelle, der Ursprung von allem ist der lebendige Gott, der in Jesus Christus Mensch geworden ist. Ihm gehört alles. Er erhält alles. Und auf ihn läuft alles zu. Jesus wird der Christus genannt. Christus ist griechisch und heißt zu Deutsch der Gesalbte. Alle, die ihr schon länger im christlichen Glauben seid, habt vielleicht den Begriff Messias schon mal gehört. Messias ist das hebräische Wort für Gesalbter. Christus oder Messias, gleicher Begriff, Gesalbter. Gesalbter ist ein Fachbegriff aus der damaligen Welt. Wenn jemand zum König eingesetzt wurde in einem Volk, wurde er mit Öl überkippt. Er wurde gesalbt für diesen Dienst. Autorisiert und eingesetzt. Jesus Christus, Jesus ist der Gesalbte, der König, der Herr dieser Welt. Folglich sind wir sein Eigentum, wir gehören ihm, weil er alles geschaffen hat und alles erhält. Deswegen hat er das Recht zu sagen, folge mir nach. Jetzt ist in unserer Zeit sehr viele Leute unterwegs und sagen, ich möchte selbstbestimmt leben. Prüfen wir das mal, diese These. Ich möchte gerne selber entscheiden, wie mein Leben läuft. Ich will keinen Gott. Das ist eine Reaktion, die ich oft gehört habe. Ich will keinen Gott, der mir sagt, wie ich leben soll. Ich will selber mein Leben gestalten. Okay, überlegen wir das mal in der Theorie, ob das überhaupt geht. Wenn man sagt, ich will mir nichts sagen lassen und selbstbestimmt leben, dann kann man das nur fordern, wenn man sich auch selbst gehört. Also, wohin mein Ford Fiesta fährt, das bestimme ich, weil das mein Ford Fiesta ist. Wohin dein Opel, was fährst du? Wohin dein Opel Astra fährt, kann ich nicht bestimmen. Ich habe weder den Schlüssel zu seinem Opel Astra, noch kann ich irgendwie eine Autorität ausüben und sagen, Alexander, der Astra fährt heute nach Altbach. Vielleicht würde ich das gerne, aber nicht beim Astra, das gebe ich zu. Da würde ich mich vielleicht beim Erhard schon mal melden und sagen, dein bayerisches Fahrzeug fährt nach Altbach. Aber da wird mich der Erhard nur müde angucken und sagen, hä, was willst du? Warum könnte er das sagen? Weil das Fahrzeug dem Erhard gehört und nicht mir. Jetzt könnte ich sagen, ich will in meiner persönlichen Freiheit nicht eingeschränkt werden. Ich will selbst bestimmen, mit welchem Auto ich heute von diesem Parkplatz nach Altbach fahre. Das hört sich klug an, das hört sich sehr couragiert an. Ich bin wer, ich stehe in diesem Leben, ich kann beschließen, wie ich lebe. Dann wird mich der Erhard nur müde anlächeln und sagen, das kannst du über deine Sachen so entscheiden, über meine nicht. Und weil er ein ganz lieber Mensch ist, wird er sagen, okay, wir können mal reden, ob du mal eine Stunde ihn fahren darfst. Da würde ich natürlich rückfragen, muss ich dann auch den Sprit bezahlen? Aber egal. Jedenfalls, kann ich nicht über dieses Fahrzeug bestimmen. Das heißt, wenn jemand sagt, ich will selbstbestimmt leben, dann setzt es voraus, es geht also nur dann, wenn er sich selber das Leben gegeben hat, wenn er sich selber am Leben erhält und wenn er in seiner eigenen Welt lebt. Machst du Luft? Kommt von dir das Wasser? Sagst du den Tieren, wie sie leben sollen? Gibst du den Wolken vor, wie sie ziehen sollen? Hast du die optimale Erdachse festgelegt im Sonnensystem? War das deine Idee, wie Kinder gezeugt werden und sich entwickeln können? Hältst du die Gene so ordentlich sauber beieinander, dass Menschen sich gesund reproduzieren können? Wenn du das kannst, kannst du mit Gott ins Gespräch kommen, ob du nicht in Eigenregie dein Leben leben kannst. Aber solange du in seiner Welt lebst, seine Luft atmest, von seiner Lebensenergie lebst, von ihm alles beziehst, solange ist diese Forderung, hört mir gut zu, solange ist diese Forderung weltfremd. Viele Leute sagen, Christen sind weltfremd. Die Wahrheit ist genau andersrum. Menschen, die sich nicht aufs Fundament Gott beziehen und ihn als Quelle, Ideengeber und Erhalter beziehen können, leben weltfremd. Sie tun so, als ob sie sich selbst das Leben gegeben hätten, selbst das Leben erhalten können und über den Verlauf ihres Lebens bestimmen können. Es ist eine weltfremde Sicht der Dinge. Weltfremd sind also nicht Menschen, die sich zum Schöpfer zurückbeziehen, sondern weltfremd sind Menschen, die denken, Sie sind unabhängig von Gott und sie sind unabhängig von anderen Leuten. Der Gedanke ist ja noch leichter. Wenn wir nicht Leute im Elektrizitätswerk hätten, würde jetzt hier kein Licht brennen. Wir können gar nicht ohne den anderen leben. Wir sind so miteinander verwoben und das Gleiche gilt auch für Gott. Und das Ganze wird dann in Johannes 1, Vers 11 formuliert: Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Als Jesus Christus auf diese Erde kam, kam er in sein Eigentum. Und das ist die fundamentale Sicht des christlichen Glaubens. Das heißt, wenn ich mich dieser Sicht nicht anschließen und mich in dieser Sicht wiederfinden kann, dann wird mir alles, was mir Jesus Christus noch in meinem Leben sagt, nicht zugänglich bleiben werden. Ich kann es nicht verstehen. Es macht keinen Sinn. Alle Forderungen Gottes, alle Ratschläge Gottes machen nur ab dem Moment Sinn, wo ich ihn in dieser Rolle identifiziere und Gott in dieser Rolle für mein Leben akzeptiere. Die Frage ist also: Wie siehst du Gott in deinem Leben? Wie siehst du Gott in deinem Leben? Ist er der, der dein Leben begründet, erhält und führt? Bist du der Verwalter deines Lebens in der Verantwortung ihm gegenüber oder bist du der Besitzer? Wie verhältst du dich? Welche Rolle spielt Gott in deinem Alltag? Wenn Jesus Christus sagt, folge mir nach, heißt die Frage, folge ich ihm nach? Wie lebe ich mein Leben? Lebe ich es als Verwalter oder Besitzer? Ich möchte eine Minute Zeit geben, diese Frage zu reflektieren. Warum gibt Gott überhaupt diesen Ruf? Warum mutet er sich uns Menschen eigentlich zu? Könnte er es nicht viel einfacher haben? Als Jesus zu dem Matthäus tritt und ihm sagt, folge mir nach, da fordert er ihn heraus. Aber Gott hat sich mit der Menschheit auch ganz schön viel Stress aufgeladen. Hätte er auf das Ganze nicht verzichten können? Gott braucht uns ja nicht. Er ist weder praktisch auf uns angewiesen, noch emotional von uns abhängig. Gott ist sich selbst völlig genügsam. Warum wendet er sich dem Menschen zu? Warum gibt er ihnen überhaupt diesen Ruf? Das Motiv für den Ruf Gottes, folge mir nach, ist seine unbegreifliche und unvernünftige Liebe. Man kann es nicht verstehen und wirklich schlau ist es nicht. Gott liegt etwas an uns, wir sind eine Art Liebhaberstück. Es gibt keine vernünftige Grundlage, uns haben zu wollen. Es ist irgendwie eine Herzenssache, die Gott bewegt. So Gegenstände haben wir ja alle oder Menschen. Es macht irgendwie nicht so viel Sinn. Die sind eigentlich nicht so wertvoll. Bei kleinen Kindern entdeckt man das. Die haben manchmal so eine völlig zerlotterte Teddybär-Puppe oder irgendeine andere Puppe. Mutter musste schon x-mal nähen oder die Tante. Und das Ding ist materiell eigentlich null wert. Wäre reif für den Mülleimer. Aber für das Kind hat diese Puppe außergewöhnlichen Wert. Es ist was ganz Besonderes. Und es ist ein Liebhaberstück. Manche Leute zahlen für Uhren oder für Briefmarken, für ein Stück Papier, bedruckt zu alter Zeit, Unsummen. Oder für Bilder, die Leute gemalt haben, zahlen sie Unsummen, weil es Liebhaberstücke sind. Weil in ihren Augen dieser Wert so hoch ist. Der ist objektiv nicht so hoch, aber in ihren Augen ist der Wert so hoch. Und das ist Gottes Sicht für unser Leben. Wir sind sein Liebhaberstück. Und er sehnt sich danach, mit uns zusammen zu sein. Du bist Gott unendlich wichtig. Du bist sein Liebhaberstück. Und egal, was in deinem Leben gelaufen ist, aktuell läuft, was dich bewegt und beschäftigt, du wirst Gott nie abhalten können, seine Unvernunft bis zum letzten Tropfen durchzuziehen. Er ist in dich vernarrt. Er will dich. Er hat sich dir zugewandt. Er hat sich auch mir zugewandt. Das ist die starke Botschaft des christlichen Glaubens. Und wie geht Jesus nun konkret voran? Wie bringt er uns in diese Nachfolge? Was sagt er den Leuten? In Markus 1, Verse 14 und 15 ist zu lesen, da kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das war der Einstieg. Jesus sagt, tut Buße. Das ist eine Formulierung, die in unserer Zeit kaum noch bekannt ist. Bußgeld, das kennt man noch aus dem Straßenverkehr, aber ansonsten ist es kein normaler alltäglicher Begriff. Was meint er? Er meint, kehrt um, ändert euer Denken und ändert euer Handeln. Christsein beginnt damit, diese Nähe zu Gott und diese Nähe zu Menschen beginnt damit, dass man die Sicht der Dinge überdenkt. Ändert euer Denken, ändert eure Sicht der Dinge. Bevor ich Christ geworden bin, habe ich nicht darüber nachgedacht, woher diese Erde kommt. Ich ging immer davon aus, das hat alles irgendwo, das war halt immer schon und es wird halt immer schon sein. Aber als ich Christ geworden bin und anfing, die Bibel zu lesen, hat sich die Sicht der Dinge geändert. Ich begann anders über Dinge zu denken. Bevor ich Christ war, habe ich zum Beispiel gerne geklaut. Ich war so ein Teenager, angehender Teenager, und meine Eltern hatten nicht so viel Geld und der Spielwarenladen hatte immer schöne Gegenstände und ich konnte mir sie nicht kaufen. Das hat aber nicht bedeutet, dass ich sie nicht haben würde. Gibt ja auch andere Wege. Und so fing ich an zu klauen. Und als ich Christ geworden bin, hat sich die Sicht der Dinge geändert. Ganz fundamental. Soweit ich mich erinnere, habe ich seither nicht mehr geklaut. Oder was ich auch sehr gerne gemacht habe, ich habe gerne Situationen so gedreht und frisiert, dass es gut für mich war. Meine Eltern haben mir irgendeine Frage gestellt und ich habe die Frage nicht direkt beantwortet, sondern das so gedreht und mich rausgeredet, bis ich ganz gut dastand. Und diese Methode hatte ich mit meinen Lehrern, mit Freunden, mit Bekannten. Ich war einfach nicht wahrhaftig. Ich habe meinen Vorteil im Blick gehabt. Als ich Christ geworden bin, hat sich die Sicht der Dinge geändert. Ich will zur Wahrheit stehen, wenn es ein Vorteil für mich ist. Und wenn es ein Nachteil für mich ist, wahrhaftig zu sein, ist mir wichtiger, als ein angenehmes Gefühl zu haben. Und so hat sich die Sicht der Dinge geändert. Ich dachte als 15-Jähriger, sobald ich meine erste Freundin habe, werde ich gucken, dass ich sie möglichst schnell ins Bett kriege. Also Teenager, die sind ja ziemlich hormongesteuert, gerade in der Lebensphase, ne? Und mein Bruder noch irgendwelche Magazine, da habe ich mal so Frauen ohne Kleidung gesehen. Und so sind diese ganzen Wünsche geweckt worden. Da bin ich Christ geworden und hat sich die Sicht der Dinge völlig verändert. Und dann habe ich diese völlig antiquierte Sicht übernommen. Ich werde mit meiner Frau erst zusammenkommen, wenn wir verheiratet sind. Fand mein ganzes Umfeld ziemlich bescheuert. Wir haben es durchgezogen. Und finden das gut, finden das richtig, weil eine Nähe und eine Intimität entsteht. Und wenn die zerbrechen würde, wäre der Schaden in unserem eigenen Leben groß. Wie viele Leute habe ich als Pastor schon in der Seelsorge erlebt, die an dieser Stelle völlig andere Werte leben und der Schmerz des Herzens die Verwundung aufbrach. Gottes Gebote haben eine Intelligenz, die zu begreifen ist wichtig. Und so ändert sich die Sicht der Dinge. Kehrt um, in der Steuer betrogen, andere über den Tisch gezogen, kehrt um. Christen sollten sich anders verhalten. Christen beginnen, die Sicht der Dinge zu ändern. Kehrt um und dann glaubt an das Evangelium. Glaubt dem, was Gott Gutes zu uns zu sagen hat. Das Evangelium wird heute gerne mit dem Begriff übersetzt, gute Nachricht. Das ist aber sprachlich nicht ganz richtig. Eigentlich muss es übersetzt werden, rettende Nachricht. Rettende Nachricht. In Gottes Sicht ist der Mensch verloren und er muss gerettet werden. Und die Rettung, die soll uns die Tür aufstoßen, dass wir für immer mit Gott verbunden sind. So steht in Offenbarung 11, Vers 15, und der siebte Engel posaunte und es geschahen laute Stimmen im Himmel, die sprachen, das Reich der Welt unseres Herrn und seines Christus ist gekommen und er wird herrschen in alle Ewigkeit. Das ist die Perspektive, mit der diese Welt unterwegs ist. Jesus sagt, kehr um zu dieser kommenden Herrschaft, die Gott antreten wird. Und in Vers 17, zwei Verse später, sprechen die 24 Ältesten, wir danken dir, Herr Gott Allmächtiger, der ist und der war, dass du deine große Macht ergriffen und deine Herrschaft angetreten hast. Gott hat seine Rettungsaktion angetreten. Wir leben jetzt im Anbruch der Regierung Gottes. Auf dieser Welt ist es noch nicht so, dass Gott überall regiert. Das kann jeder in den Nachrichten, in den Tageszeitungen, in seinem Umfeld sehen. Aber Jesus Christus sagt nicht, dass Gottes Regierung jetzt schon überall komplett ist. Aber Jesus sagt, ich bin gekommen, dass diese Regierung Gottes jetzt anbricht. Gottes Rettungsaktion ist angelaufen. Es beginnt. Es ist wie ein Bergführer, der uns in der Situation der Bergnot sieht. Wir hängen im Gestrüpp und er ist mit seiner Mannschaft unterwegs und sagt, schließ dich uns an. Ich kenne diese Bergregion, ich kann dich aus der Not hier rausbringen mit der Gruppe. Und dann bist du da im Gebüsch und du hast dich verlaufen und bist verirrt und dein GPS ist vielleicht ausgefallen oder was immer du hattest, hast dich verlaufen und dann musst du dich entscheiden, ob du dich ihm anschließt. Und das ist die Situation, in der wir uns befinden. Leute, die Christen sind, die haben das schon x-mal gehört. Die sitzen jetzt vielleicht hier drin und sagen, so what? Mensch, Lothar, habe ich doch schon 10-mal, 20, 100-mal schon von der Kinderstunde angehört. Kannst du nicht Predigten halten, die ein bisschen tiefer gehen? Das ist eine heiße Frage, ne? Habt ihr schon mal Leute erlebt, die in einer Rettungsmannschaft arbeiten? Auf dem Rettungsboot gibt es solche Serien, ne? Wie heißen die? Küstenwache, Notruf. Wie ist so, wenn so ein Notruf eingeht und die Jungs von der Zentrale, Michael, du arbeitest bei der Feuerwehr, lass dir da nochmal einen Kaffee durch und deswegen fackeln in Esslingen so viele Häuser ab. Nein, das stimmt ja alles nicht. Da entsteht ein hoher Adrenalinpegel in den Leuten, wenn ein wirklicher Notruf reinkommt. Und dann geht's wirklich los und sie sind gepackt und konzentriert. Und die Handgriffe sind so eingeübt, da sitzt jeder Handgriff und da wird sofort und schnell gehandelt. Ihr Leute, die ja schon lange Christen seid, es mag ja sein, dass ihr das alles gut wisst. Prägt es euer Leben? Wenn du Leuten begegnest in deinem Alltag, die nichts von dieser Rettungsaktion Gottes wissen, was macht denn das eigentlich mit dir? Sind dir die Leute eigentlich lästig? Interessieren dich die Leute? Weißt du eigentlich, wie die leben? Wie geht es denn dir da als Christ, als so hingegebener, treuer, fleißiger Christ? Berührt dich das? Bewegt es dein Herz? Verändert es irgendwie dein Gebetsleben? Packt dich das? Was läuft denn da? Jesus kommt und gibt diesen Ruf. Und wie ist auf diesen Ruf zu reagieren? Dietrich Bonhoeffer formuliert es und sagt in seinem Buch Nachfolge, die Antwort des Jüngers ist nicht ein gesprochenes Bekenntnis zum Glauben an Jesus, sondern das gehorsame Tun. Ein bisschen später schreibt er, es gibt keinen anderen Weg zum Glauben als den Gehorsam gegen den Ruf Jesu. Wenn Jesus Christus kommt und dieses Riesenprivileg ermöglicht, mit dir redet und du hörst seine Stimme und er sagt, folge mir nach, dann ist eine Reaktion erforderlich. Man kann da sitzen und sagen, das ist ein intelligenter Ruf, doch ich mache mir nochmal Gedanken, ich überleg's mir mal. Aber wenn du den Ruf von Gott hörst, folge mir nach, dann erwartet Gott einen Schritt, dass ich aus meiner bestehenden Situation rausgehe wie der Matthäus, dass ich aufstehe von meinem Platz und sage, Jesus Christus, ich will dir nachfolgen. Und das ist die Bestimmung des Menschen, die ihn dahin bringt, nahe bei Gott und nahe bei Menschen zu sein, wenn er anfängt, Jesus Christus nachzufolgen. Dort zu sein, wo Jesus ist, um mit Jesus in seinem Alltag zu leben. Was bedeutet es, dass wir Jesus Christus nachfolgen in unserem Berufsalltag? Was bedeutet es, dass wir Jesus Christus kennen? Wie treffen wir Entscheidungen? Was machen wir, wenn uns Kollegen auf die Nerven gehen? Was machen wir uns, wenn die bucklige Verwandtschaft wieder kommt und diese langweiligen Sonntagnachmittag Kaffeetrinkenrunden ablaufen? Was machen wir, wenn Leute über uns reden? Was machen wir, wenn wir vor Prüfungen stehen und wir richtig Herzklopfen und Angst haben vor den Prüfungen? Was bedeutet es, dass wir Jesus Christus nachfolgen in diesen Situationen? Jesus begegnet dem Matthäus mitten in seinem Alltag, mitten in seinem Leben. Und Jesus Christus will uns in die Nachfolge rufen, uns aber nicht in irgendeine Kirche ziehen und nur noch zu frommen Veranstaltungen abrufen, sondern mit uns mitten durch dieses Leben gehen. Das ist die Idee, die Gott im Sinn hat, wie er uns nahe zu ihm und nahe zueinander bringen will. Eine Frage heute zum Ende dieser Predigt, das ist eine mehrgliedrige. Der erste Teil heißt, hast du den Ruf von Jesus Christus gehört? Wie der Matthäus, folge mir nach. Hast du das gehört, dass Gott zu dir gesagt hat, folge mir nach? Meine zweite Frage an dich ist, wie hast du auf diesen Ruf reagiert? Bist du aufgestanden und hast deine bestehende Lebenssituation verlassen und bist du jetzt hinter Jesus her? Gehst hinter ihm her oder sagst du, ich habe mal Jesus getroffen irgendwann, das war eine richtig tolle Begegnung, er hat mit mir geredet, das war richtig gut. Oder bist du dabei, Jesus hinterherzugehen? Und wenn du ihm hinterhergehst, wie viele Schritte bist du auf dem Weg hinterhergegangen? Nächste Woche gucken wir uns die Schritte an. Denn wenn der Matthäus aufsteht von seinem Platz und anfängt, Jesus nachzufolgen, dann ist es der erste Schritt, den er geht. Viele weitere Schritte sind jetzt nötig. Manche Leute denken, wenn ich Christ werde, ist alles perfekt. Da läuft alles klasse, alles super. Stimmt überhaupt nicht. Es ist der erste Schritt. Viele weitere Schritte folgen. Man darf nicht auf dem Weg stehen bleiben. Also meine Frage an dich heute Morgen: Hast du den Ruf gehört und hast du reagiert auf den Ruf? Und die zweite Frage ist, bist du unterwegs auf dem Weg oder bist du stehen geblieben auf dem Weg? Und ich möchte in einem Moment des Gebetes diese Frage hier in unsere Runde reingeben und an der Stelle von Jesus in seinem Auftrag diese Frage in unsere Mitte legen und sagen, folge mir nach. Und wer darin Jesu Ruf für sich sehen kann und weiß, das ist heute Morgen mein Morgen. Ich muss mich ganz klar dazu stellen. Ich will Jesus Christus nachfolgen. Ich will nicht nur Mitläufer sein, ich will nicht nur ab und zu mal dabei vorbeischauen, sondern ich will Jesus folgen. Dem möchte ich die Gelegenheit geben, das einfach zum Ausdruck zu bringen. Er kann seine Hand dann heben und ich werde für die Person beten. Und das ist aber ein erster Schritt. Und dann möchte ich einen zweiten Schritt im Gebet mit euch gehen und fragen, wer ist auf dem Weg stehen geblieben? Wer hat zwar mal einen Schritt oder zwei gemacht, aber eigentlich ist er stehen geblieben. Eigentlich läuft sein Leben ziemlich ohne Gott. Er ist zwar irgendwie fromm und geht auch in Kirche und so, aber eigentlich ist er stehen geblieben auf seinem Weg. Und dem möchte ich diese wunderbare Möglichkeit geben, nochmal den Ruf von Jesus zu hören. Folge mir nach. Und es auch mit dem Handzeichen zum Ausdruck zu bringen, sich dazu zu stellen und sagen, ich will neu in dieses Nachfolgen von Jesus eintreten. Und nächste Woche gucken wir uns an, wie geht denn das konkret? Wie sieht es aus, konkret Jesus zu folgen.